Ja, der Name unseres Herrn Jesus Christus, der jeden liebt, der für uns ans Kreuz gegangen ist, der Name, der sei jetzt über uns ausgerufen. Amen.
Amen.
Ich habe heute Morgen mal so darüber nachgedacht. Ich bin jetzt 21 Jahre lang in einem Kirchenvorstand.
Wow.
Ja, früher ehrenamtlich, dann hauptamtlich, berufsbedingt. Und ich hatte immer das Gefühl, man hat so unendlich lange Reformprozesse immer angestoßen. Immer hat man irgendwie versucht, die Kirche neu zu organisieren. Man hat immer Angst, die Kirche, die könnte untergehen. Und da musste man wieder was schaffen, wieder eine neue Reform einleiten. Früher hieß das Dekanat Strukturreform. Heute heißt es EKN 2030. Und man überlegt sich, wie kann denn die Kirche weiter bestehen oder wie kann man wenigstens Menschen Halt geben im Leben, ja, bei der Geburt, beim Erwachsenwerden, Hochzeit, Krankheit, Trauer, Sterben.
Relevante Themen, oder?
Ziemlich relevante Themen, ja, aber mal ganz ehrlich, weißt du, was da fast überhaupt nicht auftaucht?
Ist?
Das Reich Gottes. Also man hat das Gefühl, wenn man diese Texte liest, das Reich Gottes ist da gar nicht vorhanden oder kommt vielleicht höchstens mal in so einem Nebensatz vor. Und das ist so ein zentrales, so ein wichtiges Thema, das Reich Gottes. So wichtig, dass wir so eine Predigtreihe zu haben, wo ihr heute den ersten Teil mit uns erleben dürft. Gott, der hat alles geschaffen, hat alles ins Leben gerufen, was wir sehen können aus dem Tohuwabohu. Und da meine ich jetzt nicht die Ordnung auf meinem Schreibtisch, ja? Da meine ich das kosmische Chaos, da hat er durch sein Wort, griechisch Logos, Logik kommt davon, durch seine Logik, durch sein Wort, hat er da eine Ordnung reingebracht. Hat uns als Menschen nach seinem Ebenbild geschaffen. Wir sind das Ebenbild Gottes. Wir alle hier sind Gottes Ebenbild. Und das Projekt der Zusammenarbeit mit dem Menschen, das begann damals im Garten Eden. Das soll die ganze Erde umfassen. Aber gut, wir alle wissen das, der Mensch hat die Sache vermasselt, ganz gründlich.
Aber Gott gibt nicht auf. Gott hat nie aufgegeben. Er schreibt mit uns seine Geschichte. Wir schreiben auch heute an der Kirchengeschichte. Er ist durch den Garten gegangen, hat nicht etwa gerufen, was habt ihr getan, was hast du getan, sondern Adam, wo bist du? Adam, wo bist du? Eva, wo bist du? Seine Motivation, sein Antrieb, uns zu suchen, Adam und Eva damals, uns heute, ist Liebe. Seine Liebe zu uns. Er hat sich entschieden, uns zu lieben. Und die Entscheidung steht so fest, dass er sie nie zurücknimmt. Er bleibt uns zugewandt, er ist uns treu, sein Entschluss steht fest.
Sein Reich, das kommt, weil er zu uns gekommen ist. Das ist etwas, was fortlaufend passiert. Und ein riesiger Einschnitt, oder Paulus sagt sogar, die Mitte der Zeit, die Fülle der Zeit, das ist, dass Gott als Jesus Christus kommt. Er kommt als Jesus auf diese Welt. Gott wird ein Mensch. Und als Jesus, da demonstriert er uns seine Liebe. Da demonstriert er uns seine Treue, sogar bis in die letzte Konsequenz hinein. Und diese Konsequenz ist das Kreuz. In der Verkündigung von Jesus, das, was er zu den Menschen gesagt hat, da spielt die Botschaft vom Reich Gottes eine zentrale, wenn nicht sogar die zentralste Rolle. Auf die Frage, wann das Reich Gottes denn komme, da verweist Jesus nicht auf das Jenseits oder er verweist auch nicht auf große Zeichen, die es ankündigen werden, sondern er verblüfft die Zuhörer mit der schlichten, aber bestimmten Aussage. Er sagt, das Reich Gottes ist schon mitten unter euch.
In der Bergpredigt greift der Gedanken zum Reich Gottes auch auf und warnt uns davor, uns von unseren täglichen Sorgen gefangen nehmen zu lassen, niederzudrücken, einzuengen. Er nimmt Beispiele aus der Natur und sagt, schaut euch die Lilien auf dem Feld an, die Blumen, wie schön sind sie, welche Sorgen machen sie sich. Ich kleide sie, die Spatzen, ich ernähre sie. Er warnt uns davor, dass die Sorgen größer werden als Gott in unserem Leben. Und er fordert uns auf, macht euch keine Sorgen.
Gleich zu Beginn des öffentlichen Wirkens, da macht Jesus deutlich, in wessen Auftrag er wirkt. Gott selbst ist es, der ihn gesandt hat und dessen Geist sein Handeln, sein Tun prägt. In der Nachfolge Jesu, als Jesus-Nachfolgerin, als Jesus-Nachfolger, da dürfen wir diese Worte ganz bewusst auf uns beziehen. Und es auch als eine ermutigende Zusage für uns verstehen. Der Geist des Herrn ruht auf euch. Er hat euch gesandt.
Mit dem Kreuz, mit der Wiederauferstehung von Jesus, haben wir die Möglichkeit, Beziehung mit ihm einzugehen. Und damit setzt er uns wieder ein in den ursprünglichen Plan, den Gott mit uns hatte. Michael hat eben erzählt, Gott hat die Welt geschaffen aus dem Tuvabu. Mit seinem Wort sprach er Ordnung hinein. Dann sind wir Menschen abgekommen vom Kurs, aber wir werden wieder eingesetzt. Matthäus 28, Markus 16 finden wir den Auftrag, den er uns gibt, hinzugehen. Mir ist gegeben alle Gewalt und er setzt uns hinein, wieder in den Auftrag hinein. Im Vater unser, das wir nachher zusammen beten, gibt es auch eine Passage. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Wir haben den Auftrag, mit Gott zusammen den Himmel auf die Erde zu bringen. Sein Reich kommt, indem wir mit ihm in Verbindung stehen.
Kleiner Lektüre-Tipp für die Woche. Lest mal die Gleichnisse Jesu, weil in diesen Gleichnissen, da versucht Jesus ganz konkret seinen Zuhörern näher zu bringen, was das Reich Gottes ist, wie das Reich Gottes ist. In seinem ganz bekannten Senfkorn-Gleichnis, da stellt er das ganz anschaulich vor Augen, dass es nicht auf einen möglichst großen Anfang ankommt. Jeder fruchtbare Beginn, auch wenn er noch so klein, noch so winzig, unscheinbar und zaghaft ist, der trägt das neue Leben, der trägt die Power zum neuen Leben in sich und es wächst ohne unser Zutun. Jesus sagt, ist das Senfkorn aber gesät, dann geht es auch auf.
Ich komme nochmal zurück auf die Bergpredigt, wo Jesus über unsere Kleidung redet, über unser Essen, Trinken, unsere Versorgung. Er sagt nicht etwa, dass es belanglos sei, dass die Sorgen nicht berechtigt sind, dass die Gedanken daran unerheblich sind. Aber er sagt, sie dürfen nicht das alles Bestimmende in unserem Denken werden. Sondern in erster Linie und zuallererst soll es um das Reich Gottes gehen. Und seine Gerechtigkeit.
Als Jesus gefragt wird, welches Gebot ist denn vorrangig zu befolgen, da antwortet er mit dem dreifachen Liebesgebot. Und er sagt, das schließt eigentlich alle Gebote ein, ist so eine Richtschnur für unser Tun und für unser Handeln. Er sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Gott braucht uns nicht, aber er hat sich dafür entschieden, mit uns zusammenzuwirken. Und wie immer ist das eine Einladung, wie immer ist das eine Entscheidung, die du treffen darfst. Nimmst du diese Einladung zur Mitarbeit, nimmst du die an?
Jetzt haben wir euch schon eine ganze Reihe an Bibelversen vorgestellt, aber das macht man in der Kirche auch so. Jetzt kommt noch der Predigttext dazu. Und zwar ist wichtig, aufzuzeigen, an wie vielen Stellen wir das Reich Gottes finden. Und jetzt bist du vielleicht gleich gespannt, dass im Predigttext das Wort Reich Gottes gar nicht vorkommt. Hören wir darauf, weil es uns mit hineinnimmt, was unser Job darin auch ist. Ich lese aus Lukas 10, die Verse 38 bis 42. Als Jesus mit seinen Jüngern weiterzog, kam er in ein Dorf. Dort nahm ihn eine Frau als Gast bei sich auf. Ihr Name war Martha. Sie hatte eine Schwester, die Maria hieß. Die setzte sich zu Füßen des Herrn nieder und hörte ihm zu. Aber Martha war ganz davon in Anspruch genommen, sie zu bewirten. Schließlich stellte sie sich vor Jesus hin und sagte: Herr, macht es dir nichts aus, dass meine Schwester mich alles alleine machen lässt? Sag ihr doch, dass sie mir helfen soll. Aber der Herr antwortete: Martha, Martha, du bist so besorgt und machst dir Gedanken um so vieles. Aber nur eins ist notwendig. Maria hat das Bessere gewählt. Das wird ihr niemand mehr wegnehmen. Soweit der Text.
Und ich finde, das ist ein toller Text. Da ist Jesus und er kehrt bei den Menschen ein. Das hören wir an ganz vielen Stellen in der Bibel. Jesus kehrt bei Menschen ein. Und er kehrt ein, weil er sie mit göttlichen Gastgeschenken beglücken will. Jesus, der tritt in das Leben von Menschen ein, weil er sie beschenken möchte. Er ist der, der gibt. Er gibt. Und wir sind die, die empfangen dürfen. Wenn wir die vier Evangelien mal dahingehend durchlesen, dann stoßen wir auf ganz viele, auf ganz wunderbare Jesus-Begegnungen. Es sind Begegnungen. Da kommt Jesus in das Leben von Menschen hinein, kommt in die Häuser hinein. Er begegnet Menschen und Jesus ist derjenige, der sie beschenkt. Er beschenkt sie dadurch, dass er ihnen die Schuld, die Sünde vergibt. Er beschenkt sie dadurch, dass er Trauernde tröstet. Er beschenkt sie, indem er Kranke heilt. Oder indem er Außenseiter in die Gesellschaft, in Beziehungen zurückholt. Er gibt Kraft, mit leidvollen Situationen zurechtzukommen. Er richtet Menschen auf und er spricht Menschen ihren Wert zu, den sie schon immer bei Gott hatten. Er liebt die, die sich eigentlich gar nicht liebenswert fühlen und noch ganz vieles mehr. Also, Jesus tritt in das Leben von Menschen ein, weil er sie beschenken will. Und davon ging Maria erst einmal aus. Und das zeigt sie, indem sie sich einfach Jesus zu Füßen setzt.
Maria damals, ich heute bin Gast bei Jesus. Er gibt, ich empfange. Er spricht, ich höre. Seine Worte sind Leben. Worte, die ich nötig habe, weil ich dadurch Leben empfange. Um Leben tatkräftig zu gestalten. Der Glaube kommt aus dem Hören der Botschaft Jesu, schreibt Paulus im Römerbrief. Das Problem ist nicht die Gastfreundschaft. Das Problem zeigt sich, wie Martha darauf reagiert. Sie sagt: Herr Jesus, fragst du nicht danach, dass meine Schwester mich alleine dienen lässt? Ich bin immer der, der arbeiten muss. Fordere sie mal auf, in Schwung zu kommen. Sie soll mir helfen. Sie soll den Hintern hochkriegen. Wer kennt diese Gedanken? Willkommen im Club. Martha fällt ein Urteil über Maria. Und Jesus soll ihr doch bitte schön recht geben. Er soll ihr zustimmen. Sie weiß, was richtig und was falsch ist. Schwarz und weiß. Und sie ist sich ziemlich sicher zu wissen, was in Jesus' Augen richtig, korrekt, gerecht ist, was fair ist. Und das fordert sie von Jesus ein.
Ja, weil die Martha, die meint irgendwie, da wo Jesus in unser Leben eintritt, ist sofort und als allerbestes der Mensch zum Wirken, zum Schaffen, zum Machen gerufen. Der Dienst für Jesus, der sei das Erste. Und mal ganz ehrlich, das klingt doch eigentlich super fromm, oder? Der Dienst für Jesus ist das Erste und das liest man auch in ganz vielen ganz frommen Traktaten und Schriften. Nur wir beobachten hier, wo der Dienst, das Tun für Jesus das Erste ist, dann tritt an die Stelle des Friedens, den Jesus bringt, den er schenkt, da tritt an diese Stelle Anklage, Streit und das Gericht. Martha klagt Maria an, weil sie weniger tut als Martha. Da, wo der Dienst für Jesus das Allererste ist, da tritt an die Stelle des leichten Jochs ganz schnell die Sorge.
Dieser Punkt ist uns sehr wichtig. Aktiv sein und etwas schaffen ist wichtig. Unseren Auftrag erfüllen, dafür müssen wir was tun. Punkt. Wir nehmen wahr, wir beide, wir als KV nehmen wahr, dass es hier Menschen gibt und es gibt einige, die sind erschöpft. Es gibt manche unter uns, die sind müde. Die fragen sich, schaffe ich diesen Lauf bis zum Ende durchzuhalten? Wie lange mache ich das noch? Wozu soll ich das tun? Und das nehmen wir ernst. Unserer Einschätzung nach liegt in dieser Geschichte ein Schlüssel für so eine Situation. Arbeite ich für Gott oder arbeite ich mit Gott? Und das ist nicht eine Wortspielerei. Wenn du dauerhaft den Eindruck hast, dass dich Sorgen niederdrücken und gefangen halten und du erdrückt wirst, dann ist das leichte Joch, von dem Michael gerade, das er gerade zitiert hat, ein schweres Joch für dich vielleicht, eine Last. Wenn du das dauerhaft empfindest, über einen ganz langen Zeitraum, kannst du dir die Frage stellen, welches Joch trägst du? Ist das das, was Jesus dir gibt? Ist das das, was du dir ausgesucht hast? Jesus sagt, mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Wir sagen nicht, dass das Leben immer Ponyhof ist und immer leicht ist und alles ist easy. Das ist nicht der Punkt. Aber wenn dauerhaft alles zu Müdigkeit und Schlappheit führt, dann sollte uns das ein Alarmsignal geben, ein Warnhinweis, da näher hinzuschauen. Arbeite ich für Gott oder arbeite ich mit ihm?
Mit ihm oder für ihn? Das ist mehr als ein Wortspiel. Das ist mehr als ein kleines Wort, das unterschiedlich ist. Wenn du denkst, das ist doch dasselbe. Arbeit ist Arbeit. Dann konnten wir unseren Punkt noch nicht verständlich machen. Die Kraft, die Hoffnung, die Freude, die Liebe, die uns zur Bewältigung unserer Aufgaben braucht, die kann nur aus der Begegnung, aus der Gegenwart mit Jesus kommen. Weil wenn diese Gegenwart nicht da ist, dann leisten wir es aus unserer eigenen Kraft. Wenn uns also Kraft, Liebe oder Freude fehlt, dann ist es ganz wichtig, dass wir noch mehr Gegenwart, noch mehr Erfahrung mit Jesus brauchen, dass wir uns seiner Gegenwart aussetzen, dass wir immer mehr wie Maria werden, dass wir einen Platz finden zu seinen Füßen, auf das hören, was er uns sagt, die Liebe spüren, die Liebe annehmen, die er uns geben will.
Weil Jesus ist ja nicht gekommen, um uns noch mehr Sorgen zu machen, sondern um uns frei zu machen. Ich lese diesen Text so, dass Jesus voller Kummer sagt, Martha, Martha, du machst dir viele Sorgen. Es bekümmert Jesus, dass Martha so empfindet und die Situation so wahrnimmt. Maria will Jesus begegnen, ganz da sein, anwesend sein, aufmerksam sein. Sie will Jesus begegnen. Sie möchte angesprochen werden, sie möchte hören. Sie will Jesus begegnen. Das Reich Gottes schreitet nicht durch gutes Verhalten voran, sondern durch unseren Glauben. Maria sitzt zu den Füßen Jesu. Der Glaube kommt aus dem Hören auf die Botschaft Jesu. Indem sie auf Jesu Worte hört, mehrt sie ihren Glauben.
Welche Konsequenzen hat das für unser Leben als Christen, für uns als Gemeinde? Was verändert sich denn, wenn ich wie Maria Jesus einfach zu mir kommen lasse, wenn ich empfangender bin, wenn ich zu seinen Füßen bin, wenn ich da empfange? Unser Glaube wächst. Der Glaube, der aus dem Hören auf Jesus kommt.
Wir werden jetzt mal ein bisschen praktischer, wenn es noch nicht praktisch genug war. Wie kann das aussehen? Und wir haben uns ein Bild überlegt, wie wir das veranschaulichen können. Und etwas, was für uns so Formulierungen sind, die für uns hilfreich ist, uns in Gott hineinlegen. In das, was er tut, hineinlegen, um mit ihm zu wirken, mit ihm gemeinsam unterwegs zu sein. Dazu haben wir Utensilien dabei.
Ich habe vorweg noch eine Frage. Glaubt jemand, dass das Windrad sich selber geschaffen hat? Glaube ich auch nicht. Ich glaube, das wurde gemacht von jemandem. Nur so nebenbei. Ja, hier haben wir ein Windrad. Und dieses Windrad, das seht ihr, das steht jetzt erstmal ganz still. Da ist keine Bewegung, da ist keine Dynamik vorhanden. Boris hat da einen Föhn in der Hand. Und ein Föhn, der hat eine gewisse Eigenschaft, der kann etwas. Und mal ausprobieren, was passiert, wenn Föhn auf Windrad trifft. Ah, ihr seht, wenn ich das Windrad richtig ausrichte, dass der Föhn es bewegen kann, dreht es sich. Wenn ich das Windrad jetzt verdrehe, dann hört diese Bewegung auf. Weil das Windrad kann sich nicht aus sich selber drehen. Da könnte man höchstens probieren, so oder so zu machen. Aber die Ausrichtung des Windrades, die ist das Entscheidende, dass Bewegung da ist. Aktiv sein, tätig sein, gestalten, arbeiten, was schaffen? Ja, und da steht ein Ausrufezeichen drin bei mir im Text. Aber zusammen mit ihm, Hand in Hand, bist du bereit, dich auf Gott einzulassen? Glaubst du ihm, dass seine Liebe zu dir nicht an deinen Taten hängt, sondern in der Beziehung zu ihm, wie du dich ausrichtest, ob sein Geist dich antreiben kann? Glaubst du, dass aus dem Sein in seiner Gegenwart alle relevante Haltung resultiert, inklusive Kraft, Hoffnung, Freude, Ideen?
Ganz praktisch gesprochen, Michael, sollen wir jetzt alle Mitarbeiter aus ihrem Dienst entlassen und alle sagen, hinsetzen, zuhören, abwarten?
Paulus würde im Lutherdeutsch antworten, das sei ferne. Nein, das ist auch nicht unsere Aussage, die wir hier machen wollen. Im Hören auf Jesu Worte, da wächst unser Glauben an ihn. Dadurch vertieft sich unsere Beziehung zu Jesus und damit vertieft sich auch die Teamarbeit zwischen Jesus und mir, zwischen Jesus und dir.
Und ganz praktisch, kriegen wir das noch konkreter hin? Oder?
Ja, also wie eben bei dem Windrad demonstriert. Jesus, der ist die Kraft, die uns antreibt. Aus eigener Kraft, da drohen wir auszubrennen. Das ist dann dieser berühmte Burnout. Aber die Kraft von Jesus, die endet nicht. Die ist unerschöpflich.
Und was muss ich darin tun? Muss ich was tun?
Ja, wie Maria auf Jesus hören. Hast du die Idee, was er sagt?
Oh ja, da fallen mir Worte ein. Aus Jesaja: Musst du durchs Wasser gehen, so bin ich bei dir. Auch in reißenden Strömen wirst du nicht ertrinken. Musst du durchs Feuer gehen, so bleibst du unversehrt. Keine Flamme wird dir etwas anhaben. Hören auf das, was Gott sagt.
Oder im 37. Psalm, da heißt es: Überlass dem Herrn die Führung in deinem Leben. Vertrau doch auf ihn. Er macht es richtig. Sich selbst zurücknehmen und darauf vertrauen. Da ist ein ganz wunderbarer Herr, da ist ein ganz wunderbarer liebender Herr. Und der will die Führung in deinem Leben haben, weil er es richtig macht, weil er die Perspektive hat bis in die Ewigkeit hinein.
Johannes 10, Vers 10. Einer meiner Lieblingsverse. Es geht darum, den Feind, der uns verstehen will. Und Jesus sagt: Ich bin gekommen, damit ihr Leben habt und Leben in Fülle.
Und nicht zu vergessen, Jesaja 40, Vers 31. Aber alle, die auf den Herrn vertrauen, bekommen immer wieder neue Kraft. Es wachsen ihnen Flügel wie dem Adler. Sie gehen und werden nicht müde. Sie laufen und brechen nicht zusammen. Boris, ich glaube, wir könnten diese Aufzählung jetzt bis heute Abend fortsetzen.
Wäre nicht die schlechteste Beschäftigung, glaube ich.
Ja, das stimmt. Uns die Zusagen Gottes vor Augen zu führen, das stärkt unseren Glauben und das prägt uns. Das prägt unser Denken. Und wenn es unser Denken prägt, dann wirkt sich das auch auf unser Handeln aus.
Was braucht es noch dazu? Es braucht es ein Einlassen. Ich habe vorhin diese Formulierung hineinlegen gebraucht. Also dieser Föhn ist ein Bild, aber dieses Hineinlegen ist für mich etwas, wo ich mich in das, was Gott sagt, hineinbegebe. Weil Gott ist am Werk, Gott ist am Tun und sein Reich kommt. Ich kann es nicht beschleunigen, ich kann nicht dran ziehen, aber ich kann mich hineinlegen und damit Teil davon werden. Und die Frage, die ich mir stelle, die du dir jetzt stellen kannst: Was möchtest du? Möchtest du dich darauf einlassen? Machst du es bereits? Möchtest du es weiter tun? Möchtest du mehr davon? Oder hast du genug davon? Welche Absicht hast du? Welchen Willen hast du?
Als praktisches Beispiel, da fällt mir die Wiederherstellung von Beziehungen ein. Gott stellt Beziehung wieder her. Als Jesus Christus stellt er die Beziehung zwischen uns und sich wieder her. Und er gibt uns den Mut, dass wir auch auf Menschen zugehen können, auch wenn Schuld passiert ist. Gott ist der, der Beziehungen reparieren kann, auch unter uns, auch untereinander.
Ich komme immer wieder beruflich, aber auch in privaten Dingen in Schwierigkeiten. Schwierige Situationen, Probleme, die da sind, die gelöst werden müssen, die gelöst werden sollen. Eine Zusage, die ich mir immer vor Augen führe, ist Jakobus: Wenn einem an Weisheit mangelt, also Jakobusbrief, wenn einem an Weisheit mangelt, bitte er Gott und er wird einem Weisheit geben. Im Korintherbrief schreibt Paulus, dass wir manchmal in schwierige Situationen, in Anfechtung geraten werden, aber Gott schafft einen Ausweg. Es heißt, es gibt immer eine Lösung. Alternativlos ist nicht biblisch. Biblisch ist, es gibt eine Lösung.
Jesus hat mal gesagt, wer an mich glaubt, wie es die Schrift sagt, in dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers ausgehen. Aus deinem Leib können Ströme dieses lebendigen Wassers ausgehen. Lebendiges Wasser für so viele Menschen, die durstig sind, weil du bist sein Zeuge. Dort, wo er dich hingestellt hat, darfst du lebendiges Wasser hinbringen. Ich finde, das ist eine ganz wunderbare Zusage. Und du kannst mal überprüfen, wo das privat in deinem Alltag in dieser Woche passieren kann.
In Markus 16, die Parallelstelle zu Matthäus 28, zu dem Auftrag, in den wir eingesetzt würden, schreibt Markus, dass denen, die den Auftrag folgen, uns Jüngerinnen und Jüngern, werden Gebete um Heilung und um Wiederherstellung erfüllt werden. Kranke werden gesund, Tote werden auferstehen, Gefangene werden frei. Diese Gebete zu sprechen, funktioniert nicht immer, kenne ich sehr gut, aber Gott wirkt. Gott möchte, dass wir gesund werden an Körper, Seele und Geist.
Ich möchte nochmal auf dieses frei werden, Gefangene werden frei. Wie oft sind wir gefangen in dem, was andere Menschen über uns denken, sind gefangen in so festen Denkmustern, gefangen in so festen Verhaltensweisen. Auch da möchte Jesus Freiheit bewirken. Der will, dass du frei bist, von allem, was dich irgendwie kaputt macht. Frei für ihn, frei für deinen Nächsten.
Das lehrt uns die Bibel. Jetzt kenne ich aus meinem Leben, dass das nicht eins zu eins so in meinem Leben zu erkennen ist. Ich habe mich irgendwann entschieden, dass ich nicht meine Erfahrung in meinem Leben zu meinem Maßstab mache, sondern zu dem, was die Bibel sagt, was Gott sagt. Das soll mein Maßstab sein, meine Richtschnur. Und ich möchte mich dahin bewegen, danach ausrichten. Und mir helfen solche Aussagen, wie wir sie gerade haben, so eine Richtschnur zu haben, so eine Orientierung zu haben. So sieht dieses Leben aus, so sieht dieses Reich aus. Das passiert in diesem Reich und es ist mitten unter uns.
Ja, weil Gott, der lässt sein Reich wachsen. Der lässt es sich ausbreiten, ohne unser Zutun, aber nicht ohne, dass es uns zugute kommt. Wir bleiben manchmal allzu ungeduldig dabei zurück. Und dann fängt man an und denkt, man könnte jetzt das Reich Gottes herbeiarbeiten.
Und zum Abschluss, ich habe es schon einige Male gesagt, aber ich werde nicht müde. In erster Linie sind wir hier nicht als Denker und Fühler zusammen, sondern als Gläubige. Und daher ist die Frage, was glauben wir? Was glaubst du? Was möchtest du glauben? Und unsere Gefühle und unsere Gedanken werden dem folgen, was wir glauben. Ich möchte beten. Jesus, ich danke dir, dass du durch das Universum gekommen bist, zu uns und Mensch geworden bist, um uns zu begegnen. Danke, dass du unsere Situation, wo wir sind, wie wir sie erleben, dass du sie ernst nimmst, dass du sie wahrnimmst, dass du dich zu uns setzt, dass du Zeit mit uns verbringst, dass du bereit bist, dich auf uns einzulassen. Danke, dass du jetzt hier bist und dass du hier bleibst. Danke, dass du mit uns gehst in die Woche, die vor uns liegt. Und ich bete, dass wir offene Ohren, offene Augen, offene Herzen haben, dich wahrzunehmen, uns auf dich einzulassen. Und ich danke dir für deine Liebe, für deine Güte, für deine Treue, für dein Erbarmen, für deine Geduld und für deine Freude über uns. Ich bete, dass du greifbar wirst für uns, griffiger, als du es vielleicht schon jemals warst. Ich will erwarten, dass wir dich erleben. In immer, immer größerem Maße, dass dein Reich kommt und dein Wille geschieht, wie im Himmel, so auf der Erde. Amen.
Amen.
Amen.